Spielplatz.
Der Schauspiel-Podcast.
Mit
Cedric Sprick,
Franziska Benz
und Johann Christoph Laubisch.
Ich bin 90, 90,5. Also was soll's? Ich habe nichts zu verbergen.
Ja.
Wo wollt ihr anfangen? Was wollt ihr zuerst wissen?
Ich glaube, bevor wir einsteigen, würden wir ganz kurz die Möglichkeit nutzen und uns und auch vor allem dich vorstellen. Mhm. Meine Stimme gehört Johann Christoph Laubisch. Ich bin Schauspieler.
Deine Stimme gehört dir.
Meine Stimme gehört mir.
Und diese Stimme dürft ihr Franziska Benz zuordnen.
Und wir haben heute zu Gast unsere älteste Gästin, unseren ältesten Gast, Ilse Strambowski. Sie hat es gerade schon gesagt, 90 Jahre ist sie alt, sie hat nichts zu verbergen. Schön, dass du da bist, Ilse.
Ach, ihr nehmt schon auf, ja?
Wir
ja.
sind schon mittendrin.
Na, also gut, dann fragt mal. Also
ja.
90,5.
90,5.
Noch munter, im Kopf noch klar.
Ja.
Nur das eine Knie will nicht mehr so ganz, aber das macht nichts.
Okay.
Humpel ich ein bisschen. Mit 90 kann man sich das erlauben.
So,
ja,
eben.
Solange noch jemand so viel dreht wie du, ist das ja...
Ja, im Moment ist es ja weniger und ich sollte in den Alpen was drehen. Da habe ich gesagt, hier, ich steige doch nicht mehr in die Alpen. Und da ich doppelte Rente habe, einmal vom Theater und einmal vom Funk,
ja.
habe ich das auch nicht nötig, sonst hätte ich es vielleicht gemacht.
Ah,
ja, okay.
Und dann sollte ich in Cottbus drehen mit 4-mal übernachten. Da habe ich gesagt, nein, ich schlafe nicht mehr in fremden Betten.
Okay.
Also ich nehme nur noch Dortmund, Düsseldorf, Köln.
Ah ja, verstehe.
Ne?
Ja.
Aber bevor du hier in Köln gelandet bist, hast du einen wahnsinnig langen Weg hinter dir. Ich will das mal kurz abreißen, was du so alles schon erlebt hast. Du bist am 10. Januar 1931 in Hamm geboren, in Westfalen. Du lebtest nach 1949 dann in der DDR.
Ja.
Hast 1953 die staatliche Schauspielschule Berlin, die heutige Ernst Busch, besucht.
Ja.
Warst dann im Engagement in Cottbus von 55 bis 59. Dann von 59 bis 61 in Gera. Heute das Theater Gera Altenburg.
Mhm.
Und kurz vor dem Bau der Mauer, was übrigens dieses Jahr, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt, aber wir haben jetzt 60-jähriges Jubiläum des Mauerbaus dieses Jahr, siedeltest du nach Westdeutschland um. Du hast dann von 61 bis 65 am Staatstheater Braunschweig gespielt und bis 92 spieltest du an ganz vielen anderen Theatern, unter anderem zum Beispiel in Aachen.
Ja.
Seit 93 arbeitest du für Film und TV, unter anderem Mord mit Aussicht, den Tatort, Soko Köln, Marie Brandt und viele, viele mehr und wohnst auch seitdem in Köln.
Ja.
Ja.
Und eine super spannende Sache, die möchte ich gleich mal kurz spoilern. Du hast den Grimme-Preis für Altersglühen, Speed-Dating für Senioren bekommen.
Ja, das hat
bekommen.
Spaß gemacht. Altersglühen, da haben wir nur improvisiert.
Ja, habe ich gesehen.
Und ich hatte den Partner, wer war das doch schnell, dem gegenüber, da habe ich gesagt, den führe ich vor. Ich werde so lange über Katzen reden, weil ich viel Katzen hatte. Ich werde so lange über Katzen reden, bis der die Nerven verliert. Und das hat er dann auch. Dann hat er zwischendurch gesagt, ich muss mal auf Toilette. Dann ging er eine Treppe runter und dann kam er mit dem Regisseur wieder hoch und sagte, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hat er aber weitermachen müssen. Also das war sehr, sehr schön. Das war sehr schön. Und welche Partner hatte ich denn sonst da? Naja, jedenfalls, also Einzelheiten sind... Viele Partner hatte ich.
Bei diesem Speed-Dating.
Eigentlich hatte ich keinen, der mir irgendwie unangenehm war. Nee, kann ich nicht behaupten. Und wenn, dann hätte ich die Rolle abgelehnt. Dann hätte ich gesagt, der soll es alleine machen oder so.
Mhm. Ja, das war ja ganz spannend. Ihr hattet nur die Rollenbiografie und...
Ja, und die haben wir vorher, ein oder zwei Tage vorher mit dem Regisseur, das war der Schütte, kurz besprochen. Und dann hat der gesagt, ach, ich merke schon, du kannst palavern, mach mal einfach. Und dann habe ich, ach, der Dings war es, der Mario Adorf, den habe ich dann aufs Korn genommen und habe den zu Weißglut getrieben. Und das ist dann zum Teil zwar geschnitten worden, weil wir ja viel zu lange aufgenommen hatten, nicht? Aber, ja, und die Senta Berger war, glaube ich, dabei. Aber mit der sollte ich noch einen Drehtag haben und die war dann krank. Ich glaube, der hat das nicht so geschmeckt.
Mhm.
Aber das weiß ich nicht. Jedenfalls fiel das aus. So.
Spannend.
Wir starten eigentlich immer mit einer Art Ursprungsfrage, wie wir sie nennen. Und die ist natürlich bei dir nochmal 100-mal interessanter. Wie kommt man denn kurz nach dem Krieg auf die Idee, Schauspielerin zu werden? Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Schauspielerin zu werden?
Also das war so, mein Vater war Kulturredakteur bei der Presse. Und der hat von Hamm aus in Dortmund bei dem Saladin Schmidt, früher ein ganz berühmter, Rezitation gelernt quasi. Und der hat beim Kurorchester im Kurkonzert in Bad Langensalza rezitiert. Und da hat er gesagt, du sprichst doch Hochdeutsch, mach doch mal mit. Und da war dann zum Beispiel, da freue ich mich heute noch drüber, da war ein Kurgast aus Berlin und der war von mir so angetan, dass er gesagt hat, ich dürfte mir wünschen, was ich wollte. Jetzt ratet mal, was ich mir gewünscht habe.
Dass du Schauspielerin werden willst?
Nee.
Okay, was zu essen?
Was zu trinken, eine Orangeade.
Ach.
Und da hat er gesagt, nur eine Orangeade. Und da habe ich gesagt, das ist für mich das, weil es die ja so wenig gab, nicht, in der Dings, also jedenfalls war das für mich was Besonderes.
Ja.
Ja, und dann hat der, ja, der fand mich eben begabt, nicht? Und dann bin ich zur Aufnahmeprüfung, wollte ich eigentlich nach Weimar und wollte an der Musikhochschule Rezitation studieren. Und die haben bei der Prüfung gesagt, nee, Mädchen, du gehörst ans Theater. Und da bin ich ein Jahr in Erfurt gewesen, an der Schauspielschule. Und die haben dann gesagt, nee, das Mädchen gehört nach Berlin. Und da bin ich nach Berlin gekommen. Und da habe ich die besten, in Ostberlin war das natürlich damals noch, die besten Lehrer gehabt, die man sich wünschen kann. Der Leiter der Schule kam aus Moskau, der war in diesem großen Hotel. Als Kommunist hat der gelebt im Krieg, ne? Und der kam zurück, der war fantastisch. Und mein Lieblingslehrer war Jude. Der war mit der Brecht-Clique nach USA gegangen und war dann zurückgekommen, nicht in den Westen, sondern in den Osten. Und der hat sich vom Osten natürlich versprochen, dass er groß rauskommt. Und der hat aber drunter gelitten. Die haben ihn nicht sehr, sehr fein behandelt. Und dann hat er sich leider das Leben genommen. Also er war liiert mit der Chefsekretärin von der Schauspielschule und die kam eines Tages nach Hause und da kam ihr das Wasser entgegengelaufen. Oh. Ja, und kein Schwein war zur Beerdigung von uns. Wir haben es nicht erfahren, erst hinterher alles. Ich wäre gerne bei der Beerdigung gewesen. Ich habe später mal einen Regisseur aus Berlin gehabt, dem habe ich eine Flasche Sekt gegeben und habe gesagt, er soll mal hingehen und einen Blumenstrauß hinlegen. Aber so, das sind die, ja, traurigen Erlebnisse. Ansonsten ist es mir am Theater immer gut gegangen. Ich spreche klares Hochdeutsch. Die Hannoveraner und die Hamenser, die sprechen klares Hochdeutsch.
Ja.
Ja, und ein bisschen kann ich Berlinern, aber nicht sehr gut. Also das ist nicht ganz echt. Ja, das war es eigentlich. Und dann bin ich von einem Theater zum anderen empfohlen worden.
Wusstest du damals, als du auf die Schauspielschule gegangen bist, um diese ganze Welt, also wusstest du, wer Bertolt Brecht zum Beispiel war?
Ja, natürlich. Ich habe ja, die Helene Weigel wollte mich engagieren. Ich habe vorgesprochen und die Weigel war da und dann hat die gesagt, ich muss heute drüber lachen, dieser elegante Typ fehlt uns noch. Und da hat meine Schauspielschule gesagt, nein, da kann sie nur einmal einen Satz sprechen, ein ganzes Jahr lang. Da kriegt sie nichts zu tun. Nur weil der Typ fehlt, kommt die nicht zu Brecht. Ja, und da bin ich auch nicht. Nö. Und dann bin ich als erstes nach Braunschweig, ja.
Ah ja, okay. Und du hast gerade erzählt, dass es in Erfurt damals eine Schauspielschule gab. Wie war das überhaupt? Kurz nach dem Krieg, waren ja schon fast 10 Jahre vergangen, aber wie war überhaupt das? Wusstest du, dass es noch mehrere Schauspielschulen gab oder gab es nur die Ernst Busch und alle wollten auf die Ernst Busch? Oder?
Nein, das nicht. Aber wir haben ein Jahr lang in Erfurt nur Etüden gespielt. Mhm. Und das finde ich heute ganz toll, weil das die Fantasie unheimlich anregt.
Was bedeutet das?
Also Übung, da heißt es einfach Selbstmord.
Ah, okay.
Und jetzt sage ich mal gleich, ein Kollege, der später weggeschossen wurde, der machte, da muss ich heute lachen, der ging an die Wand, zog irgendeinen Schlauch, quasi, hatte ja nichts, nicht, machte so und fiel um. Und da habe ich gedacht, nee, ich denke was Besseres aus. Und da habe ich mich an den Tisch gesetzt, habe meinen Trauring abgezogen und den auf den Brief gelegt Und dann habe ich einen Brief geschrieben und bin rausgegangen.
Hm. Und alles andere passiert im Kopf.
Finde ich heute noch toll. Dass mir das eingefallen ist, fand ich einfach enorm.
Das heißt, du warst zu der Zeit schon verheiratet? Oder hast du einen...
Moment, ich muss jetzt nach... Nein, das war so, so wie hier, sowas habe ich immer, nicht? Mhm. Nein, verheiratet war ich noch nicht.
Okay.
Spannend. Wie ist das denn für dich gewesen, damals von Hamm in die DDR zu kommen? Also oder überhaupt in den Osten?
Mein Vater wurde von Hamm nach Schlesien versetzt. Mhm. Und war noch nicht im Krieg. Der wurde erst 43 eingezogen. Und da haben wir in Liegnitz gewohnt. Und dann kamen 45 zuerst die Polen. Da haben wir uns im Wald versteckt. Und dann haben uns die Russen, die Polen waren so Marodeure und die Russen waren Offiziere. Und dann haben wir uns in ein Haus geflüchtet und die Russen haben uns vor den Polen beschützt. Die Offiziere. Mhm. Und da muss ich sagen, bin ich heute noch. Und dann sind wir über die Grenze gekommen und haben in Cottbus, wir haben natürlich gehungert, jeder so ein Stück Hefe bekommen als Nahrung. Ja, aber ich habe es durchgestanden.
Ja.
Und für dich war auch dann direkt klar, dass du nach der Schule im Osten bleibst, oder hast du das überhaupt um dich herum wahrgenommen, dass da so eine Veränderung stattfindet?
Ich konnte noch nicht flüchten und ich wollte auch ich kriegte Stipendium, mhm, weil mein Vater ja im Westen war schon bei der, mhm, Zeitung. Und da habe ich Stipendium bekommen und das wollte ich abdienen, weil ich sehr dankbar war für meine Schule. Ich hatte die besten Lehrer, die man sich denken kann. Und da habe ich mehrere Jahre also dort gespielt und bin dann eines Tages... Erst habe ich immer für meine Mutter Geld umgetauscht im Westen. Da konnte man noch hin und her mit der S-Bahn. Und da habe ich auch wieder einen tollen Trick gehabt. Da habe ich eine Illustrierte, die waren ja scharf auf die Westillustrierten, die Grenzer dort drüben im Osten. Und dann habe ich eine Illustrierte gekauft und hatte so Glacé-Handschuhe, schwarze. Und da habe ich die Geldscheine so reingeschoben. Ich hatte ja von meinem Vater Geld und musste das umtauschen. Mhm. Und dann habe ich das. Und die haben nie an die Glacé-Handschuhe gedacht, sondern immer nur die Illustrierte gegriffen. Und so habe ich immer das Geld geschmuggelt. Toll, ne?
Ja.
Ja, aber das hast
kreativ.
Das hast du nicht auf der Schauspielschule gelernt.
Nee. Aber ich bin heute manchmal froh über so gute Ideen, die ich hatte.
Diese Folge wird präsentiert von casting-network.de. Das Branchenportal ist seit über 15 Jahren auf dem Castingmarkt tätig und offeriert zum Beispiel eine stets aktualisierte CasterInnenliste. Werdet noch heute Premium-Mitglied. www.casting-network.de.
Und du bist aber trotzdem kurz vor dem Bau der Mauer wieder zurück nach Westdeutschland.
Ja.
Warum?
Man nannte mich, irgendeiner hat, ich weiß aber nicht wer, an der Schule oder wo, oder im Engagement nachher, ich wäre ein politisches Embryo, haben die gesagt.
Okay, spannend.
Was hat er damit gemeint?
Ja, dass ich wollte nicht das blaue, von den jungen Mädchen, das blaue Tuch tragen. Mhm. Und ich habe eine Zwillingsschwester und die war aber ehrgeizig, die wollte gerne so, es gab ja so eine Mädchenschar oder so eine Gruppe und da wollte die mit der Fahne vorne weg. Und da hat meine Mutter gesagt, da wurde meine Mutter hinbestellt, mhm, und da hat die gesagt, na, entweder beide oder keine. Und dann ist es bei keine geblieben. Also ich, mhm, habe nicht das blaue Tuch tragen müssen. Mhm. Und ja, und so bin ich ganz gut über die Runden gekommen.
Und bist dann letztendlich wieder zurück nach Braunschweig, also beziehungsweise in den Westen kurz vor der Mauer.
Ja.
Hast du damals gefühlt, dass sich was bewegt dort und dass es vielleicht deine letzte Chance ist, rüberzukommen?
Ja, das hat man schon vermutet. Die Leute haben ja alle vor der Mauer gewarnt oder vor Stacheldraht und so. Also das war die letzte Möglichkeit, nicht?
Und deine Familie, hattest du noch Familie im Westen oder sind die im Osten geblieben?
Meine Mutter war noch im Osten, aber die hatte eine Nervenlähmung in den Beinen, die konnte nicht flüchten. Und dann habe ich das Geld immer dort umgetauscht und meiner Mutter zu leben gegeben. Und naja, aber am Theater ist es mir immer gut gegangen. Am Theater ist es einfach immer gelaufen.
Und war das dann eine Zeit, die ja im Außen wahnsinnig politisch und brisant war? Hat sich das auch in den Stücken, die du gespielt hast, wieder gespiegelt?
Ja, zum Teil. Aber ich war ja sogenannte jugendliche Heldin. Mhm. Und die gab es selten. Da habe ich dann Jungfrau von Orlean gespielt, Maria Stuart und diese Dinge alle. Und dadurch kam ich nicht so in diese politischen Stücke rein. Nicht.
Hättest du das gerne gemacht oder warst du genau an der Position, wo du sein wolltest?
Ich war genau richtig. Ja. Genau richtig. Ich habe immer Glück gehabt.
Schön. Mhm.
Vermisst du heute das Theater ab und zu?
Ich vermisse, nein, ich gehe auch nicht mehr gerne ins Theater, weil ich das letzte Mal hier in Köln, ich weiß gar nicht mehr, welches Stück das war, und da sind die Männer alle in schlabrigen Unterhosen und haben im Wasser rumgepanscht. Also das war so ekelhaft. Aber das war eine Inszenierung. Wer war das eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Und da habe ich gedacht, nee, das muss ich nicht haben. Das muss ich nicht haben.
Das geht auch schön.
Also das waren mindestens 10 halbnackte Männer, nur in schlapprigen Unterhosen und die nass waren. Also könnt ihr euch vorstellen, was es da zu sehen gab.
Oder nicht.
Oder nicht, ja.
Aber du hast dann später sozusagen auch einen bewussten Schnitt für deine Theaterkarriere gemacht und gesagt, du willst nicht mehr spielen?
Ja. Ich habe dann, irgendwann habe ich im WDR mit Fernsehen angefangen. Da hatte ich sehr gute Kontakte. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr Theater spielen, ich mache nur noch Fernsehen. Und vor allem Funk, Hörfunk. Ich habe sehr, sehr viel WDR und Deutschlandfunk gemacht. Mhm. Und das mache ich zum Teil auch heute noch.
Mhm. Hat dich das über die Jahre, oder hat dich der Beruf generell, also wir haben schon gesagt, du bist unser ältester Gast hier, du bist 90 Jahre alt. Hast du das Gefühl, dass dieser Beruf dich jung gehalten hat, wie man so schön sagt?
Ja.
Ja, ganz offensichtlich. Ich war in Ludwigsburg auf der Schauspielschule und da hieß es immer von einem Regisseur, Schauspielerinnen und Schauspieler altern nicht, wenn sie auf der Bühne sind, weil die Zeit für den Moment stehen bleibt.
Ja, ja, Ludwigsburg soll eine gute Schule gewesen sein.
Ja, war es auch. Mhm. Die haben jetzt auch den ersten Jahrgang seit, wann auch immer wir das jetzt hier ausstrahlen, seit 2021 im Herbstsemester startete der erste rein weibliche Schauspieljahrgang. Total interessant. Bin sehr gespannt, was daraus wird.
Wie findest du solche Debatten, wenn du hörst, dass es Schauspielschulen gibt, die komplett weibliche Jahrgänge annehmen?
Ach, das ist, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Dafür gibt es wahrscheinlich auch eine Schule, wo mehr junge Männer genommen werden. Also ich muss sagen, ich habe in dem ersten Jahr in Erfurt eine gute Lehrerin gehabt. Da muss ich zwar heute noch lachen, die hat immer gesagt, für die Bühne, Fernsehen ist was anderes, aber für Bühne gilt nur Augen, Mund. Augen, Mund, so, weil auf die Entfernung hin, nicht? Und da habe ich Glück gehabt. Ich hatte einen ziemlichen Mund und auch die Augen, ja.
Und wie war das dann für dich, als du sagtest gerade, du hast dann mit dem WDR angefangen zu drehen, das heißt, du bist dann da über Kontakte reingekommen und bliebst dann da auch erstmal gab es damals Verträge für die eine Produktionsfirma oder wie?
Nein, ich habe noch weiter Theater gespielt und nebenbei dann schon im WDR. Und der Dramaturg dort, der hat mich wohl gemocht. Der hat mich dann weiter immer so ein bisschen. Und dann kam eins nach dem anderen, bis ich dann gesagt habe, also jetzt will ich mich nicht mehr am Theater schinden. Jetzt lebe ich mal ein bisschen gemütlich, mache mal immer so 5 Tage Fernsehen oder irgendwie. Und nur im Raum Köln, Düsseldorf und so. Ja, und damit ist es mir gut gegangen.
Und wie war für dich persönlich der Transfer vom Bühnenschauspiel, wo es um Augen und Mund ging, vor die Kamera?
Ja, da muss man vor der Kamera bedeutend sparsamer sein mit allem.
Ja, weniger ist mehr.
Ja, bedeutend sparsamer. Also ich habe erlebt, dass eben Kolleginnen oder Kollegen, die dann die Augen aufgerissen haben, und haben eben Theatermimik gemacht. Ne? Aber das war für mich keine Schwierigkeit.
Und hat dir das jemand beigebracht oder war das Lernen durch Machen?
Nee, das wusste ich eigentlich. Obwohl der eine Dramaturg da, nee, ich hatte sehr gute Regisseure damals auch. Nee, das ist eigentlich, das wusste ich einfach. Und ich stelle heute fest, es gibt so die sogenannten, ich sag mal, die Pipi-Mädchen. Die haben einen ganz flachen Mund und wollen dann zum Fernsehen. Und das reicht nicht. Die können zwar irgendwie, naja, ich sag mal, die, aber die haben natürlich ihre Beziehungen, ob das nun die Besetzungscouch ist oder sonst was, das weiß ich nicht genau.
Meinst du, die gibt es noch? Hast du es erlebt in deiner Karriere,
nein,
dass es die gibt?
Nein, habe ich nicht erlebt. Das hätte wohl auch keiner gewagt. Dazu wirkte ich, ich bin von Haus aus katholisch gewesen, bin aber ausgetreten während des Studiums. Und nee, das hat keiner gewagt, muss ich sagen. Irgendwann hat ein Regisseur mal verlangt, dass ich auf eine Bank steige und aus dem Fenster eine Zeitung rauswerfe. Und da habe ich gedacht, aha, der will mir unter den Rock gucken, was soll das? Aber es war nichts weiter sonst.
Hast du direkt durchschaut?
Ja, vielleicht war es so, ich weiß ja. Es nicht.
Hast du mitbekommen über die ganze Zeit, wo du spielst, wie sich dann auch das Frauenbild in der Branche verändert hat?
Ja, aber da ich immer die klassischen Rollen gespielt habe,
ja.
Da habe ich persönlich es nicht so mitbekommen. Aber ja, ich denke heute, aber ich gehe ja nicht mehr ins Theater, weil ich die halbnackten Männer nicht mehr sehen mag. Nein, weil auch im Moment ist der Spielplan nicht so. Jetzt hat ja Köln einen neuen Intendanten, beziehungsweise der. Aber ich muss mir den Spielplan mal angucken. Mhm. Ja.
Gibt es bei dieser ganzen Karriere, die du hinter dir hast, eine Zeit, an die du dich besonders gern erinnerst?
Ja, das war eigentlich die Schauspielschulzeit. Ich habe sehr liebe Kollegen gehabt, die zum Teil dann zwar auch entlassen wurden, weil sie nicht begabt genug waren, aber doch, die Zeit war schön. Und dann habe ich ja sehr lange, 10 Jahre in Aachen Theater gespielt. Mhm. Das war auch sehr schön. Da war ich beim Publikum halt, naja.
Publikumsliebling.
Naja, das lag aber auch an den Rollen, nicht? Wenn man die Rollen immer spielt, nicht? Und erste Hauptperson ist dann.
Ja. Ne? Und wenn du jetzt heute eine Rolle angeboten bekommst, spielst du, wenn man das überhaupt so tendenziell sagen kann, spielst du lieber mit jungen KollegInnen oder lieber mit?
Ich spiele sehr gern bei jungen Frauen.
Ha, warum?
Da gibt es mehrere. Da habe ich vor kurzem die Mareike Wegener gehabt, mit der telefoniere ich ständig. Die ist zwar aus Köln, schneidet aber unseren Film gerade in Berlin. Mhm. Da schnibbelt die rum. Und dann habe ich eine, wie hieß sie denn? Auch bei der habe ich eine Demenzkranke gespielt, die nachher nur noch Tabletten. Und da war mein Partner, der, wie heißt er denn, der, naja, so ein hübscher Kerl, rothaarig, ich liebe Rothaarige.
Ja, Cedric Sprick, herzlich willkommen, du bist rothaarig.
Mann! Oh, schön.
Er hatte die ganze Zeit eine Käppi auf, deswegen.
Schön. Nein, das ist einfach, ich weiß nicht warum, ich bin vor Jahren in Flensburg oben, da habe ich meinen kleinen Neffen mitgehabt, der war höchstens 11. Und da sind wir durch die Einkaufsstraße gegangen, oder war es die Puffstraße, ich weiß es nicht, in Flensburg. Und da stand ein kleiner Junge mit roten Haaren. Und da bin ich dem so über die Haare gefahren und habe gesagt, ach, ist das schön. Und da war mein Neffe ganz eifersüchtig,
oha,
weil er dunkelhaarig ist. Und da, seitdem ist das so. Ich weiß nicht, wie es kommt.
Hat sich so ergeben.
Ich weiß nicht, wie es kommt. Keine von meinen Schwestern ist rothaarig oder so, ne?
Ja. Und dein Mann war auch nicht rothaarig?
Nein, ganz dunkel.
Ach so. Mit
solchen Augen. Der war in Rumänien geboren und so.
Ah ja, okay. Hast du es überhaupt geschafft, über die Zeit Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bringen? Oder war das manchmal schwierig?
Naja, ich habe ziemlich spät geheiratet und habe eigentlich gesagt, also ich will nicht unbedingt jetzt so spät noch ein Baby kriegen. Mhm. Und ja, ich habe auch keins gekriegt. Aber das ist natürlich eine Planung, die in dem Beruf schwer ist. Mhm. Nicht? Und ich würde heute einer jungen Frau nicht unbedingt raten, in den Beruf zu gehen. Es sei denn, man macht nur Funk und Fernsehen ab und an. Nicht?
Warum?
Ja, Theaterspielen ist mit den vielen, vielen Proben sehr, sehr anstrengend. Und ich weiß noch, dass ich die Lacht-Marie im Shakespeare, wie heißt es denn, in Sommernachtstraum, ist da die Lach-Marie drin?
Nee,
dann war es im... Naja, musste ich da so eine Wendeltreppe immer rauf und runter, rauf und runter. Und das probenweise manche halbe Stunde lang, nicht? Und das ist einfach...
Knochenarbeit.
Ja, ja, ja.
Total.
Ja, ja.
Ja, ja. Und dein Mann hatte immer Verständnis? Und
ja, ja, immer.
Warst du auch sein Publikumsliebling?
Ob ich mein Publikum?
Ob er quasi dein größter Fan war, sozusagen?
Nee, der war immer eifersüchtig. Ja. Leider immer ein bisschen eifersüchtig. Und war auch, wir haben uns getrennt, vor 10 Jahren schon, weil er war cholerisch. Das hatte er von seiner Mutter geerbt. Das wusste ich aber vorher nicht. Er war so schön. Und dann kriegte er so aus Eifersucht Tobsuchtsanfälle. Und dann habe ich gemerkt, dass die Mutter... dass er das geerbt hatte. Da war ich mal zu Besuch bei den Eltern. Und da hat die Mutter sich über irgendwas geärgert. Ich weiß nicht, es ging nicht um mich. Und da hat die mit den Fäusten auf dem Teppich und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, um Gott. Aber da war es zu spät. Ne?
Und gleichzeitig ja nicht, weil du hast dann den Absprung gemacht, sozusagen.
Ja, aber deshalb wäre es auch nicht gut, wenn ich Kinder bekommen hätte. Die hätten das sicher geerbt. Mhm.
Hast du jemals darüber nachgedacht, selber zu unterrichten?
Nein, weil es an der Schule zu wenig Begabte gibt und da muss man sich mit Unbegabten rumplagen und das wollte ich nicht, nee.
Und was machst du am Set, wenn du auf einen unbegabten Kollegen oder eine unbegabte Kollegin triffst?
Dann rede ich mit der jungen Regisseurin und sage, du pass mal auf, hier musst du dir mal sagen und so. Meistens, ich sage es denen nicht selbst, weil ich keinen kränken will, nicht? Aber ich sage es der Regie.
Und dann? Hast du schon mal erlebt, dass dann jemand ausgetauscht wurde?
Nein, nein, nein. So weit ist es nicht gegangen, nee.
Okay.
Das heißt, du würdest sagen, es gibt tendenziell mehr unbegabte SchauspielerInnen als Begabte?
Oh ja. Würde ich schon sagen. Ja? Das sind die Pipi-Mädchen.
Ja. Okay.
Die spielen am Theater irgendwann mal eine kleine Rolle und dann gehen sie unter ferner Liefen und dann werden sie rausgeschmissen.
Verstehe.
Aber ich meine, vielleicht ist das heute an... Ich gehe ja nicht mehr ins Theater.
Naja, es gibt ja auch wahnsinnig viele Schulen inzwischen. Ich meine, zu deiner Zeit wird es wahrscheinlich da gab es ja nur die Ernst Busch, beziehungsweise dann auch die Ausbildungen an den Theatern selber. Aber
die Ernst Busch war damals aber nicht die, die es heute gibt.
Genau, das ist ja
die Stadt. Das war die in Berlin Schöneweide damals,
ja,
mit den anderen Lehrern noch. Heute sagt man immer, die Ernst Busch ist ein bisschen verkopft. Die Schüler wären ein bisschen verkopft. Das war bei uns nicht der Fall.
Mhm. Was war bei dir anders dann?
Na, wir waren voller Leben und Engagement und...
Wie viele wart ihr denn im Jahrgang?
Ja, wir waren so 12 und übrig blieben dann nachher 6.
Wow, ja.
Und war das auch damals so, dass man direkt seine erste Stelle bekommen hat, egal was passiert, dass die einem zugesichert wurde?
Ja, in der DDR waren ja freie Stellen genug.
Mhm.
Also ich kriegte dann gleich Braunschweig? Nee, in Cottbus. Der DDR, Cottbus. Ne? Und da habe ich dann gespielt, bis ich dann flüchten konnte. Und das war kurz vor dem Mauerbau.
Mhm. Das heißt, das war dann auch von dir eine aktive Entscheidung?
Ja, ja, weil ich hatte, obwohl ich meine Lehrer nur loben kann, aber... Ich war eben das politische Embryo und sie wollten mich erziehen und das geht nicht. Ne? Also jedenfalls bei mir ging es nicht.
Das heißt, du wirkst ja sehr standfest und sehr klar, du stehst für dich ein.
Mhm.
Woher hast du das?
Das habe ich, ja, wahrscheinlich von beiden, vom Vater und von der Mutter. Aber ich glaube, das habe ich mir so erarbeitet irgendwie. Das ist vielleicht durch meinen Beruf gekommen, dass ich so Ja, ich glaube.
Warst du schon immer so? Warst du schon auch zu Schauspielschulzeiten so?
Nein, im Gegenteil. Da war ich so schüchtern, dass ich, wir waren die 12 und dann ging es das erste Jahr nur um Etüden, also Übungen. Dann hieß es eben Selbstmord und so. Und dann habe ich mich immer an die letzte Stelle gesetzt, weil ich gedacht habe, vielleicht komme ich nicht mehr dran. Nicht? Also ich war eigentlich schüchtern und habe auch nie gedacht, dass ich wirklich ans Theater komme. Ich wollte ja Rezitatorin werden.
Naja, auch während des Schauspielstudiums noch?
Nee, dann nicht mehr. Okay. Dann haben die mir gesagt, ich wäre begabt okay. Und das habe ich ihnen dann auch geglaubt.
Ja, sein können, dass du dann trotzdem so dickköpfig gewesen bist und gesagt hast, nee, ich werde trotzdem Rezitatorin. Ich wusste auch gar nicht, dass man das studieren konnte, Rezitation.
Na, das war an der Musikhochschule in Weimar, da konnte man das. Heute, glaube ich, kann man das nicht mehr.
Nee, deshalb, ich habe noch nie. Noch nie
und da habe ich dann rezitiert. Es war, als hätte Himmel die Erde stillgeküsst.
Oh, das ist mein Lieblingsgedicht.
Dass ich von ihm nun träumen müsste und so. Das war natürlich. Und da, wie gesagt, der eine Kurkas aus Berlin, der wollte mir eine Orangeade schenken. Der war so begeistert.
Gibt es eine Arbeit, an die du dich gerne zurückerinnerst? Eine Rolle?
Oh ja, eine ganze Menge. Die Mutter Courage habe ich gerne gespielt, allerdings in Aachen nachher, nicht hier im Westen. Mhm. Drüben, ach, ich habe eigentlich alles gern gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas ungern gespielt habe.
Das finde ich total spannend, weil wir ja auch hier mit anderen Gästen und wir alle drei sind ja auch aus der Branche, auch immer wieder die Momente haben, wo wir an den Punkt kommen, jetzt ist gerade wie so eine, ich nenne es mal Durststrecke. Mhm. Oder jetzt ist eine Rolle, die jetzt vielleicht nicht die Sternstunde ist. Mhm. Und du sagst so, nee, irgendwie hast du alles gerne gespielt. Das klingt für mich, als wäre das eine Einstellungssache.
Ja, sicher. Wobei ich sicher manches nicht ganz so gern gespielt habe, aber ich bin nicht aufmüpfig gewesen. Heute würde ich sofort, was ich inzwischen alles abgelehnt habe, kann ich euch gar nicht sagen. Heute würde ich das alles nicht mehr machen, aber damals, ich war pflegeleicht.
Das steht ja.
Das darfst du ja auch heute. Du bist ja auch in einem Alter, wo man auch Sachen ablehnen darf. Ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Naja, aber früher, in der DDR war es schon schlechter. Aber ich habe immer Glück gehabt. Und ich habe, wie gesagt, im Fernsehen gerne mit jungen Frauen gearbeitet.
Ja.
Was würdest du denn jungen Leuten raten, die Schauspieler werden wollen heute? 2021.
Ja, also die sollten auf alle Fälle nie auf eine Privatschule gehen, denn die nehmen für die Stunde 80 Euro und ziehen das den Eltern ab und machen blinde Hühner draus. Also private Schauspielschulen taugen nichts, außer Ludwigsburg, aber das ist ja auch keine private. Aber nur auf eine gute Schule und das ist eigentlich nur Berlin und ja, eigentlich Berlin.
Aber meinst du nicht, dass es auch von privaten Schulen gute Leute gibt?
Ja, ich kenne einen hier aus Köln. Mhm. Ich sage nicht den Namen. Mhm. Das ist der auch 80 Euro nimmt. Und mit dem habe ich zusammen Funk gemacht. Mhm. Und das war eine Katastrophe. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, okay.
Mhm, verstehe, okay.
Und habe ich noch mal so eine privat? Nee, eigentlich nicht. Mhm.
Okay.
Und gibt es für dich eine Rolle, die du gerne noch spielen möchtest?
Ach, ich habe alle alten schon gespielt. Besuch der alten Dame und all diese Dinge. Nö, eigentlich habe ich alles.
Und du hast vorhin angesprochen, dass du eine demenzkranke Frau gespielt hast, die dann irgendwann Tabletten
genommen hat. Ja, das war mit dem, wie heißt der Schauspieler, der Rothaarige? Ach, den habe ich, ja, und da habe ich erst im Rollstuhl gesessen, erst in einem Sessel gesessen. Mhm. Und dann kamen die Töchter und haben mich, oder die Enkelkinder, die Mädchen. Dann habe ich im Rollstuhl gesessen und nachher habe ich nur noch im Bett gelegen und dann hat der mich mit Tabletten für den Kopf und dann habe ich nachher Mund zugemacht und dann hat er die Tablette in den Kaktus reingesteckt, in die Erde.
Ja.
Und dann habe ich mich bei ihm bedankt. Und dann fing ich aber an zu heulen. Und da hat die Regisseurin gesagt, heul du nur. Heul so lange, wie du kannst. Weil das ist ja selten, dass man echt heult. Nicht?
Ja.
Aber ich habe durch die langen, das eine Jahr Etüden spielen, habe ich die Fantasie so entwickelt, dass ich, wenn du mir jetzt sagst, ich soll gleich spielen, dass ich eine Demente bin, dann heule ich schon.
Ja.
Ja, also.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie bereitest du dich darauf vor? Das klingt jetzt so, als geht deine Fantasie so sehr spazieren, dass der Rest, also dein Körper sozusagen, dem folgt.
Ja, das ist einfach Fantasie und Einfühlungsvermögen. Und das ist eben dank meiner guten Schule, kann ich nur sagen.
Und talentierten Anlagen wahrscheinlich.
Naja, also, ja, ich kann nur wieder meiner Schule danken, nicht? Das ist
schön.
Naja, also, dann, du siehst gut aus, das gefällt mir, deine Frisur.
Danke, ich komme gerade vom Set, deshalb sieht es noch so aus. Ich habe eigentlich normalerweise einen Bart, aber...
Ach so?
Ja, einen relativ langen, also was heißt lang?
Ach, das ist aber schön,
aber
so wie es jetzt ist.
Ich habe eine 20er-Jahre-Serie gedreht gerade und da habe ich den Bart, ich hatte ihn noch, also hatte nur den Schnäuzer eigentlich.
Ach
ja.
So.
Genau, aber die Frisur hatten sie mir auch noch zurecht gemacht, ja.
Ach so.
Aber vielen Dank, nehme ich mal als Kompliment an.
Die Schönen unter sich.
Inklusive dir.
Inklusive dir. Ich würde dir gerne als abschließende Frage noch eine Frage stellen. Und zwar, würdest du, wenn du zurückblickst auf dein Leben, irgendwas anders machen? Oder irgendeine andere oder andere Entscheidungen treffen ab einem gewissen Punkt?
Nein, eigentlich nicht. Ich kann nur immer wieder sagen, im Vergleich zu meiner Zwillingsschwester, die mit dem Studienrat immer, da haben wir immer aus Spaß, meine jüngste Schwester, die ist 8 Jahre jünger, und vor Jahren fuhren wir zu denen immer ins Häuschen und dann haben wir unterwegs, habe ich immer gesagt, sag mal, welches Thema schneiden wir denn heute an, damit er aufsteht und uns eine halbe Stunde lang im Vorhang
Vortrag.
Ja. Und dann haben wir einmal gesagt, heute sagen wir mal Martin Luther und prompt. Ja, wie war das eigentlich mit Martin Luther? Und dann ging das los. Aber naja, meine Zwillingsschwester fand das gut. Die hat ihn angebetet.
Ja.
Und das ist doch die Hauptsache, nicht?
So.
Ja, wenn das für sie die Hauptsache war, dann ist das für sie die Hauptsache. Du hast ja deine Hauptsache im Leben im Spielen gefunden.
Ja.
Und scheinst bis heute dahin sehr glücklich zu sein.
Ja.
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 Ilse, wir wünschen dir vor allem noch viel Gesundheit. Viel Freude am Spielen und dass wir uns in 10 Jahren einfach hier wieder nochmal treffen.
Na, sagen wir mal in 5.
Sagen wir in 5, ja.
Sagen wir in 5, ja.
Genau.
Oder demnächst am Set.
Oder demnächst
hier
am Set.
In der Umgebung.
Ja, ich könnte ja, wenn mal, aber ich habe ja im Moment viel abgelehnt, wenn mal wieder was Gutes kommt, dann melde ich mich bei euch.
Ich wollte gerade sagen,
mach
dann
das.
Gibst du uns Bescheid.
Das mache ich. Dann gebt mir aber mal eure Telefonnummer, denn die hatte ich bisher noch gar nicht.
Ja, das machen wir
das
auf jeden
machen
Fall.
Das machen wir.
Ne? Alles klar.
Ja, dann, das wär's.
Vielen, Super. Vielen Dank.
Schluss. Für die, Bussi, Bussi.